Wir haben in den letzten Wochen unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Bibel Gottes offenbartes und inspiriertes Wort ist. Der historische christliche Glaube beruht auf der Zuversicht, dass dieses Buch von Gott gehaucht ist. Die Bibel ist unfehlbar und das bedeutet, sie führt weder zu Fehlern noch zu falschen Schlussfolgerungen. Sie lehrt keine fehlerhafte Lehre. Sie ist auch irrtumslos. Das bedeutet, dass das Originalmanuskript bis ins kleinste Detail und jedes einzelne Wort fehlerfrei ist. Und sie ist autoritativ. Das bedeutet, was sie sagt, ist verbindlich für unser aller Leben. Die Bibel ist außerdem vertrauenswürdig, glaubwürdig. Und die stärkste, objektivste Untermauerung der biblischen Inspiration und Autorität ist das Zeugnis des Herrn Jesus Christus selbst. Der größte Zeuge für die Wahrheit der Bibel, der je lebte, ist Jesus Christus. Wenn Jesus sagt, es ist wahr, dann ist es wahr. Das ist die größte Bekräftigung. Und es kann keinen zuverlässigeren Zeugen für das Wesen der Schrift geben als den, der starb und auferstand. Jesus Christus. Das ist die göttliche Autorität. Er, das fleischgewordene Wort, hat es gesagt. Nun, seit sehr vielen Jahren gibt es jedoch diese destruktive Behauptung innerhalb des Christentums, dass die Bibel Fehler enthält. Wenn etwas in der Schrift gelehrt wird, so sagt man uns, ist das wahrscheinlich mit Fehlern behaftet. Mit anderen Worten, die Schrift ist keine echte Grundlage, um irgendetwas zu glauben. Wie wir schon in den letzten Wochen gesagt haben, wenn wir sagen, gewisse Dinge sind wahr und andere nicht, ich meine, wer beurteilt dann, was wahr ist und was nicht? Wenn ihr erst einmal damit anfangt, seid ihr am Ende, dann überlasst ihr dem Menschen das willkürliche Urteil, was gültig ist und was nicht. In der Vergangenheit, und das stellt ihr fest, wenn ihr die Geschichte der Gemeinde mal studiert, waren es überwiegend Skeptiker von außerhalb der Gemeinde, die kritisch auftraten. Das war ziemlich deutlich abgegrenzt. Sie sagten, die Bibel ist nicht wahr, sie enthält Fehler, und die Christen hielten dagegen und sagten, ja doch, das ist wahr, sie enthält keine Fehler. Heutzutage gibt es Christen gegen Christen. Und ich verwende das Wort gewissermaßen ein bisschen locker, also für Namenschristen, Christen, die gegen wahre Christen antreten. Nun, der ein oder andere Kritiker ist vielleicht sogar wiedergeboren, ich weiß das nicht, aber heutzutage müssen wir nicht nur die Skeptiker außerhalb des Christentums bekämpfen, sondern auch Leute, die sich Christen nennen, um herumzulaufen und verbreiten, dass die Bibel Fehler enthalte. Die ganze Integrität unseres Herrn Jesus Christus beruht auf der Lehre der vollumfänglichen Verbalinspiration, dass die Bibel also in ihrer Gesamtheit das inspirierte Wort Gottes ist. Und zwar so, dass jedes einzelne Wort davon das inspirierte Wort Gottes ist. Das ist die Lehre, an die Jesus Christus geglaubt hat. Und wenn Jesus das geglaubt hat, steht seine Integrität auf dem Spiel. Entweder haben wir einen göttlichen Retter und eine unfehlbare Bibel oder beides nicht. Wir können nicht einen göttlichen Retter und eine fehlerhafte Bibel haben. Denn er hat gesagt, sie sei fehlerlos. Nun, die Kritiker der Inspiration werfen in der Regel drei Problembereiche auf. Wir werden dazu das Wort Gottes betrachten und sehen, ob wir Antworten auf diese Probleme finden. Als erstes sagen sie, die Bibel sei nicht inspiriert, weil sie Inspiration bestreitet. Mit anderen Worten, leugnet die Schrift an einigen Stellen die Inspiration. Sie sagen, es gibt Textstellen, die die Inspiration ganz klar verschmähen. Welche Textstellen sind das? Eine, die dafür immer wieder angeführt wird, ist 1. Korinther 7. Lasst uns einmal diesen Text aufschlagen und sehen, ob Inspiration dort tatsächlich bestritten wird. Hier unterscheidet der Apostel Paulus zwischen seinen Anweisungen oder Geboten und denen des Herrn. Und auf den ersten Blick scheint er vielleicht zu sagen, dass einige seiner Schriften nicht inspiriert sind. Aber wenn ihr genauer hinseht, werdet ihr feststellen, dass genau das Gegenteil zutrifft. Schaut euch einmal Vers 6 an. 1. Korinther 7, Vers 6. Hier ist eine der Aussagen, die die Kritiker und Modernisten als einen Widerspruch anführen. Paulus sagt: Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Ah, siehst du, so sagen die Kritiker, hier sagt Paulus, dass das nicht etwas ist, das autoritativ von Gott kommt, sondern er gibt hier nur seine Meinung. Es ist nur seine Meinung, es ist nichts, was von Gott inspiriert ist. Steht das wirklich da? Lass uns mal das genau betrachten, was er sagt. Das sage ich aber im Wege eines Zugeständnisses. Das ist die wörtliche oder bessere Übersetzung und nicht als Befehl. Er sagt hier einfach Folgendes: Ich erlaube euch, etwas zu tun, aber ich befehle euch nicht, etwas zu tun. Ich erlaube euch einfach, es zu tun. Was ist der Sachverhalt, um den es geht? Nun, es geht um die Ehe. Er redet hier von der Ehe. In Vers 2 sagt er: Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Wenn das der ganze Satz wäre, dann hätten wir ein Problem, weil dann alle Singles in der Gemeinde im Ungehorsam leben würden. Deshalb sagt er ein wenig weiter unten: Leute, ihr sollt wissen, dass Gott euch erlaubt zu heiraten. Das ist aber nicht etwas, das ihr tun müsst. Er macht sogar in Vers 7 einen kleinen Rückzieher. Er sagt: Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und Paulus war alleinstehend. Für ihn war das von Vorteil. Man könnte euch vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn er zu dem Zeitpunkt eine Frau gehabt hätte. Vielleicht hatte er irgendwann eine Frau, aber die arme Frau wäre von seiner ständigen Abwesenheit zum Wahnsinn getrieben worden. Sie hätte wahrscheinlich sehr viele Sorgen gehabt, weil Paulus ständig in Schwierigkeiten steckte. Also sagt er: Wenn ihr unverheiratet oder eine Witwe seid, dann ist es großartig, bleibt so. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Und in Glut geraten bedeutet hier, sich vor Leidenschaft zu verzehren. Manche von uns müssen einfach heiraten oder wir hätten ernste Probleme, es nicht zu tun. Mit anderen Worten, wurden wir mit Bedürfnissen geschaffen, die einen Partner erfordern. Dies ist also ein Zugeständnis bezüglich der Probleme, die ein Mensch bei dauerhafter Enthaltsamkeit bekommen könnte oder würde. Paulus sagt in diesem Abschnitt also lediglich: Schaut, als ich in Vers 2 gesagt habe, jeder Mann soll seine eigene Frau haben und dann über die Ehe gesprochen habe, habe ich einfach gesagt, dass Gott das erlaubt, aber dass ich es euch nicht gebiete. Denn wenn ihr alleinstehend seid und Gott euch dieses Geschenk gemacht hat, ist das großartig. Ihr könnt so wie ich sein und werdet nicht die alltäglichen Belastungen und Einschränkungen haben, die ein Verheirateter hat. Aber wenn ihr euch nicht dauerhaft enthalten könnt, solltet ihr heiraten. Das ist praktisch und von Gott so vorgesehen. Wenn ihr das im Kontext betrachtet, ist das dann eine Verleugnung der Inspiration? Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Kritiker führen hier noch zwei weitere Verse an. In 1. Korinther 7, 10 und 12 sind Verse, die sie nehmen. Da heißt es: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Und dann Vers 12: Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Und die Kritiker sagen: Seht ihr, in einem Vers sagt er, es ist der Herr, im anderen sagt er, es ist nicht der Herr, sondern einfach ich, der hier redet. Das hier gehört also zu den nicht inspirierten Textstellen, so die Kritiker. Wenn Paulus die Inspiration von Vers 12 bestritten hätte, woher wissen wir dann, dass das nicht auf andere Textstellen zutrifft, wo er einfach seine Meinung kundtut? Wollt ihr wissen, wie es kommt, dass Leute in den großen Denominationen leichtfertig mit Textstellen über Älteste umgehen können und sie sogar Frauen als Älteste einsetzen? Das ist ganz einfach. Sie sehen diese Verse als Meinung von Paulus an oder sagen, das sei kulturell bedingt. Meine Lieben, wenn Paulus in 1. Korinther 7 einfach seine Meinung kundtut, dann trifft das auch auf andere Textstellen zu. Dann können wir all diese einfach nehmen und sie über Bord werfen. Seht ihr, wie bequem das ist? wenn ihr da erst einmal nachgebt und zustimmt, dass es sich um weniger als Inspiration handelt, habt ihr wirklich Tür und Tor geöffnet und jedes Mal, wenn ihnen etwas nicht passt, tun sie es einfach als Meinung ab. Nun, wie kommt es, dass heute in so vielen Gemeinden Frauen versuchen, die Autorität in der Gemeinde an sich zu reißen? Pastoren und Priesterinnen, die darüber streiten und debattieren, ob sie das Recht haben zu predigen und vor allem zu lehren. Sie sagt, wie halten Sie es mit den Textstellen, die besagen, dass das Männern vorbehalten ist und dass eine Frau keine Autorität über einen Mann ausüben soll? Sie tun es als Meinung ab, als Meinung von Paulus. Seht ihr, wenn ihr das erst einmal zulasst, dann gilt diese Anforderung natürlich nicht mehr. Und dann könnt ihr sagen, nun, das war damals seine Meinung. Und sehr bald habt ihr dann die Bibel um alles beschnitten, was ihr für Meinung haltet. Und alles, was ihr dann noch übrig habt, sind die Worte Jesu. Und wenn er uns seine Meinung kundtut, dann, ja, dann ist es verbindlich. Aber was steht da? Was bedeutet dieser Text, 1. Korinther 7,10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann? Nun, er sagt damit, ich teile euch hier etwas mit, das nicht von mir stammt, sondern vom Herrn. Ich führe Jesus an. Und er bringt hier das, was Jesus in Matthäus 5,31 und 32 lehrte. Jesus sagte dort, es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Mit anderen Worten sagte Jesus, bleibt zusammen. Und Paulus sagt, ich erzähle euch nichts Neues, ich wiederhole einfach, was Jesus gesagt hat. Bleibt verheiratet. Seht ihr, im Alten Testament war Scheidung eher etwas unkompliziert. Und dann kam Jesus und sagte, ich sag euch, wenn ihr eine Scheidung aus irgendeinem anderen Grund als Unzucht zulasst, führt es effektiv dazu, dass eure Frau Ehebruch begeht. All das lehrt er. Und Paulus sagt, wenn ich euch sage, bleibt verheiratet, dann kommt das nicht durch mein Geführtsein, durch den Heiligen Geist, sondern es ist ein Gebot des Herrn, ein Gebot, das auch Jesus schon gegeben hat. Seht ihr, was er hier sagt? Und in Vers 12 heißt es dann, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Und hier sagt er, ich führe jetzt nicht mehr Jesus an, sondern ich spreche. Es ist nicht so, als würde er sagen, ich bin nicht inspiriert. Er sagt einfach, ich berufe mich nicht auf Jesus. Jesus hatte bereits gelehrt, dass die Ehe dauerhaft sein sollte und Scheidung war nur im Fall von Unzucht zulässig. Und jetzt, ab Vers 12, fügt Paulus eigene und inspirierte Lehre zu der Lehre Jesu hinzu. Und er sagt nicht, oh, ich sage euch jetzt mal eben meine unwichtige Meinung. Er sagt vielmehr, nein, der Herr hat das gelehrt. Jetzt möchte ich unter der Leitung des Heiligen Geistes etwas zu den Lehren des Herrn hinzufügen. Er setzt nicht nur seine eigene Lehre nicht herab, er stellt sie vielmehr auf die gleiche Stufe mit der Lehre von Jesus selbst. Paulus sagte, der Herr hat es geboten und jetzt werde ich euch etwas sagen. Und es ist nicht, was der Herr gesagt hat, es ist eine neue Offenbarung. Vers 12, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen. Das ist etwas, worüber Jesus nie gesprochen hat. Was geschieht, wenn ein Mitglied der Familie errettet wird? Paulus sagt, bleibt zusammen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Ja, das ist eine wichtige Aussage. Jesus sagte, es ist euch nicht gestattet, euch scheiden zu lassen, außer im Falle von Unzucht. Nun ist euch bewusst, dass Paulus durch den Heiligen Geist geleitet einen weiteren Grund hinzufügte? Wenn ein Ungläubiger gehen will, dann lasst ihr ihn einfach gehen. Ihr seid in solchen Fällen nicht gebunden. Ihr fragt jetzt vielleicht, soll das bedeuten, dass Paulus den Worten Jesu etwas hinzufügte? Ja, absolut. Im Neuen Testament gibt es zwei Ausnahmen für eine Scheidung. Unzucht und wenn ein Ungläubiger nicht mehr mit einem Gläubigen leben will und er aus der Ehe raus will. Der Ungläubige ist dann frei zu gehen und ihr seid nicht mehr gebunden. Denn die Begründung ist, in Frieden hat Gott uns berufen. Gott weiß, wenn ihr Christ seid und es vom ungläubigen Partner keinerlei Absichten gibt, die Ehe aufrecht zu halten, dass es besser für euch ist, getrennt zu sein. Denn Gott hat euch wozu berufen? Ganz genau, zum Frieden. Und deshalb fügt Paulus dem Wort Christi tatsächlich diese Dinge hinzu. Und Paulus sagt, ich sage euch, bleibt bei einem Ungläubigen, sofern dieser Ungläubige euch nicht vollkommen zurückweist und aus der Beziehung raus will. Wenn er gehen will, dann lasst ihn gehen. Paulus fügt also einer Aussage von Jesus etwas hinzu. Freunde, das ist keine Herabsetzung der Meinung von Paulus. Er stellt sich vielmehr auf eine Stufe mit der gesamten Schrift, dem Alten Testament und dem Wort Christi selbst. Statt also göttliche Autorität zu bestreiten, stellt er seine eigenen Gebote mit den Worten Jesu gleich. Und ihr müsst bedenken, dass die Dinge im Laufe der Schrift schrittweise näher bestimmt wurden. Sie wurden progressiv offenbart. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Schaut euch einmal Vers 25 an. Hier sagen die Kritiker wieder dasselbe. Hier ist wieder seine Meinung, Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil ab. Und daraufhin sagt ihr dann, oh, tatsächlich, er teilt uns hier nur seine Meinung mit. Das ist aber nicht seine Meinung, Leute. Er sagt einfach, Jesus hat dazu nichts gesagt. Aber ich werde sprechen, ich zögere nicht, in diese Situation hineinzusprechen, obwohl Jesus kein Wort darüber verloren hat, zögere ich nicht, mein Urteil dazu abzugeben. Nun, jetzt werft ihr ein, das ist aber nur deine Meinung, wirklich. Nun, schaut euch einmal Vers 40 an. Und da das Ende des Verses, er schließt die ganze Diskussion mit folgender Aussage ab. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Ihr Lieben, das ist keine vom Geist Gottes losgelöste Meinung, sondern göttliche Offenbarung. Paulus teilt uns hier nicht lediglich seine Meinung mit. Er offenbart den Willen und die Gesinnung des Heiligen Geistes. Und er schließt den ganzen Abschnitt mit dieser Aussage ab. Die Stellen, an denen die Inspiration angeblich bestritten wird, sind also in Wirklichkeit gar keine Verleugnung der Inspiration, sondern genau das Gegenteil. Statt die Inspiration zu bestreiten, stellt er seine eigenen Aussagen mit dem Wort Christi gleich. Er fügt durch die Leitung des Heiligen Geistes den Voraussetzungen für eine Scheidung, die unser Herr uns gab, etwas hinzu. Nun, ich möchte euch noch einen zweiten Bereich zeigen, den die Kritiker anprangern. Und sie sagen, dass die Bibel durch die Überlieferung, Übertragung einfach voller Fehler stecken muss. Sie sagen, die Bibel bringt Probleme durch die Übertragung mit sich. Ihr Fundamentalisten, ja, habt recht, dass die Originalschriften vielleicht vollkommen waren. Und genau das sagen wir. Wenn wir sagen, die Bibel ist verbal Wort für Wort inspiriert und ohne Fehler, in den darin enthaltenen Worten, in jedem Detail, dann meinen wir damit die Originalschriften, den autografischen Text der Originaldokumente. Und deshalb sagen sie, seht ihr, das ist in Ordnung, wenn ihr das über das Original sagen wollt, aber ihr wisst ja, dass das Original vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde und in all den Jahren wurde es immer wieder kopiert und enthält jetzt alle möglichen Fehler, sodass wir nicht wissen, was wir in dieser Bibel wirklich haben. Ich meine, dieses Ding hier ist so weit vom Original entfernt, dass es ja fast lächerlich ist, an deren Fehlerlosigkeit zu glauben? Wie könnten wir auf den Gedanken kommen, dass das, was wir hier haben, präzise ist, wie das Original es war? Übrigens sind keine Originalmanuskripte mehr erhalten und ihr wisst sicherlich warum, weil irgendjemand sie sonst irgendwo aufstellen und vor ihnen niederknien würde. Das würde bestimmt geschehen, sie würden diese Schriften anbeten. Sie sind verschwunden. Und deshalb sagen die Kritiker, es gibt keine präzisen Manuskripte. Das ist seit vielen Jahren immer wieder ihr Einwand. Die Erhaltung und Verbreitung der Schriften kann nicht garantiert werden. Wir wissen nicht, ob sie präzise sind. Woher wissen wir, ob diese Bibel, die wir in der Hand halten und die ich auf Deutsch jetzt in der Hand habe, noch etwas mit dem Original zu tun hat, das vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde. Und vielleicht haben die Schriftgelehrten sie im Laufe der Zeit völlig durcheinandergebracht und verdreht. Und das sind berechtigte Fragen, die allerdings von großer Unkenntnis zeugen. Lass mich das kurz erklären. Die Originale der Autoren wurden zunächst kopiert. Und zwar wurden die Schriftrollen von Schriftgelehrten kopiert. Das war die Aufgabe der Schriftgelehrten. Sie waren Kopierer und die Schriftgelehrten glaubten, dass sie das Wort Gottes kopierten und waren deshalb sehr vorsichtig. Es gab speziell ausgebildete und hingebungsvolle Menschen, die den Prozess des Abschreibens übernahmen. Sie setzten bestimmte Regeln des Prüfens ein und wiederholten diese Vorgänge in akribischer Feinarbeit. Lange und mühevolle Arbeit, anspruchsvolle und äußerste Sorgfalt waren ihr Los für die Dauer ihres Lebens und sie waren Schriftgelehrte für das ganze Leben. Von Ezra, Schriftgelehrter war, hieß es, er konnte das Alte Testament Wort für Wort von Anfang bis Ende aufsagen. Und sie kannten es als Gottes heiliges Wort und wollten es als solches auch reproduzieren. Auch andere Gelehrte im christlichen Zeitalter haben sich des Studiums der Manuskripte in vielen Fällen mit ebenso großer Intensität angenommen. Die Schriftgelehrten waren äußerst vorsichtig dabei, weil sie wussten, dass die einzelnen Worte, mit denen sie es zu tun hatten, die Worte Gottes waren. Und es ist faszinierend, sich bewusst zu werden, dass der Text, den ihr jetzt gerade in der Hand haltet, in den Augen der meisten Gelehrten heutzutage, mit Ausnahme einiger Skeptiker, die das nicht überprüft haben, nahezu identisch mit dem Original ist. Gott in seiner Souveränität hat dafür gesorgt, dass Menschen das Wort Gottes treu hüteten. Wenn Gott mächtig und intelligent genug ist, das zu schreiben, kann er sich sicherlich darum kümmern, es zu erhalten. Und das ist geschehen, obwohl die Präservation, die Bewahrung der Heiligen Schriften in den Verantwortungsbereich des Menschen fällt. Textkritik ist deshalb auch ein wichtiger Teil bei der Aufdeckung von Schreibfehlern, den wir einfach vornehmen müssen. Ist euch klar, dass eure Bibel, die ihr in der Hand haltet, zwar ein sehr altes Buch ist, aber mit größerer Gewissheit bewiesen wurde als jedes andere altertümliche Buch, das es gibt? Es gibt mehr Manuskripte für und Fragmente von der Bibel als sonst irgendein anderes altertümliches Buch. Die Kopien der Bibel hat man auf Schriftrollen und Pergamenten und Papyri überall auf der Welt gefunden. Und je mehr man findet, desto mehr Übereinstimmung werden festgestellt. Es gibt Schriftgelehrte aus den verschiedenen Jahrhunderten, die alles produzierten und man fand ihre Pergamente an den verschiedenen Orten im Nahen Osten, der Türkei, Griechenland, Afrika und Europa. Und man führte diese Schriftstücke zusammen und sie sind identisch, nachdem sie in verschiedenen Kulturen zu verschiedenen Zeitaltern von verschiedenen Menschen kopiert wurden. Erstaunlich. Und die meisten dieser Menschen haben sich nie getroffen. Ihre Reinheit wurde bewahrt, weil jeder dieselben Abschriften produzierte. A.T. Robertson, ein großer Gelehrter, sagte folgendes, Zitat: Es gab ungefähr 8000 Manuskripte der lateinischen und mindestens 1000 der anderen frühen Versionen. Dazu kommen noch einmal 4000 griechische Manuskripte, rund 13.000 Manuskriptkopien des Neuen Testaments und alle 13.000 stimmen im Wesentlichen überein. Zitat Ende. Das ist schon eine Weile her, als er das gesagt hat. Ich weiß nicht, wie aktuell diese Daten noch sind. Es können nur noch mehr hinzugekommen sein. Das ist einfach faszinierend. Gott hat es bewahrt und das zeigt die reine, die unverfälschte Erhaltung der Schrift. 13.000 Manuskripte, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurden, von unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Gegenden und alle von unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Zeitaltern, die alle übereinstimmen. Zugegeben, Textgelehrte im Neuen Testament haben in gewissen Bereichen menschliche Fehler festgestellt. Die Schriftgelehrten, die den Text abschrieben, vertreten vielleicht die Abfolge der Worte oder Buchstaben oder schrieben ein Wort doppelt ab. Sie stellten diese Fehler fest, aber das ist weniger als ein Wort pro 1000. Genau genommen ist eins von 1580 Worten im Alten Testament in irgendeiner Weise so konfiguriert, dass es sich von einem anderen in einem anderen Manuskript unterscheidet. Ich meine, hört euch das mal an. Ein Zitat von Morris. Obwohl es verschiedene Lesarten der Manuskripte gibt, handelt es sich bei 99% der Variation um Rechtschreibung. Zitat Ende. Leute, Rechtschreibung. Damit können wir leben, oder? Mit Rechtschreibung, wenn jemand mal einen Rechtschreibfehler machte. Über 99% aller Fehler sind Rechtschreibfehler. Leute, das ist faszinierend. Weniger als 1% von irgendetwas darin ist ein echter Fehler. Und das ist nach so vielen Jahrhunderten. Wie steht es mit den Manuskripten des Alten Testaments? Für das Alte Testament haben wir den masoretischen Text, einen Text von einer Gruppe von Schriftgelehrten, die ab 500 nach Christus ihre Arbeit aufnahm. Und wir haben die sogenannte Septuaginta, die LXX, die 70, eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die schon vor Christus angefertigt wurde. Und dann gibt es die lateinische Vulgata von Hieronymus. Dann haben wir den samaritischen Pentateuch, das syrische Alte Testament und die wunderbaren Schriftrollen von Qumran. Diese Rollen wurden von einem kleinen Hirtenjungen entdeckt. Diese Schriftrollen von Qumran gehen zurück auf die Zeit vor Jesus und umfassen das ganze Alte Testament. Und ihr wisst, was wirklich daran so aufregend ist, die Manuskripte, die im Jahr 500 nach Christus zusammengestellt wurden, sind im Wesentlichen identisch mit den Schriftrollen von Qumran. Das ist absolut faszinierend. Schriftrollen von Qumran wurden von Leuten gelesen, die den Messias entdecken wollten, bevor er überhaupt kam. Und was uns wirklich begeistert ist, dass wir eine Bibel in unserer Hand halten, die von irgendwelchen Schriftrollen und Manuskripten kam, die ab 500 nach Christus zusammengestellt wurden. Und dass man dann welche fand, die mehrere hundert Jahre älter sind und damit genau übereinstimmen. Wenn Gott sie über so lange Zeit bewahren kann, kann er sie für alle Zeit bewahren. Stimmt? Und deshalb sind die Schriftrollen von Qumran so wichtig. Als sie entdeckt wurden, hätten viele der Kritiker sich in die Höhlen zurückziehen sollten, aus denen die Schriftrollen von Qumran kamen. Sie enthalten praktisch den gesamten Text des Alten Testaments. Die Gelehrten sagen uns, dass eventuelle Abweichungen in den Schriftrollen von Qumran gegenüber dem masoretischen Text so geringfügig sind, dass sie nahezu bedeutungslos sind. Gott hat sein Wort bewahrt. Und wenn jemand auf der Bildfläche erscheint und sagt, wir haben ein Problem mit der Übertragung, dann antworte ihm, vergiss es. Derselbe Gott, der die Bibel zusammengestellt, hat sie erhalten. Wirklich, Jesus sagte, meine Worte werden nicht vergehen. Und ein Teil der Erfüllung dieser Zusage ist, dass die Manuskripte ihre Wahrhaftigkeit bewahrt haben. Es gibt einige Manuskripte, die voller Fehler sind, aber das ist sehr offensichtlich. Und das erkennen wir leicht, weil es gute Manuskripte gibt, die erhalten sind. Hier ist der dritte Bereich, den Die Kritiker anführen, erstens sagen sie, die Bibel bestreite die Inspiration an manchen Stellen, zweitens behaupten sie, es gebe Probleme bei der Übertragung und ihr dritter Angriffspunkt sind Schwierigkeiten. Sie nennen es Fehler. Aber ich bevorzuge Schwierigkeiten. Sie sagen, wenn ihr behauptet, die Bibel sei inspiriert, wie erklärt ihr euch dann all die Fehler in der Bibel? Schließlich gibt es überall Fehler. Nun, diese vermeintlichen Fehler in der Bibel sind keine Fehler. Wisst ihr, was sie sind? Sie sind Schwierigkeiten. Es sind Schwierigkeiten, die sich als Fehler verkleiden. Sie sind nur scheinbare Fehler, deshalb Schwierigkeiten. Und ihr sagt, nun, warum hat Gott Schwierigkeiten zugelassen? Warum gibt es Teile der Schrift, die schwer miteinander in Einklang zu bringen sind? Warum ist das nicht einfach? Und ich weiß, warum es schwierig ist, sie miteinander in Einklang zu bringen. Ich kann euch Gründe nennen. Erstens widerlegt das vorherige Absprechen, eine vorherige Absprache. Wisst ihr, Kritiker würden die Daten der Bibel gerne zeitlich vordatieren, sodass alle Autoren der Bibel mehr oder weniger zur gleichen Zeit geschrieben hätten. Und auf diese Weise könnten sie erklären, wie alle dasselbe sagten. Aber eben die Tatsache, dass es Schwierigkeiten gibt, alles miteinander in Einklang zu bringen, zeigt, dass die Autoren nicht wirklich zusammenkamen, dass es sich nicht um eine Fälschung handelt. Denn wenn die Bibel ein Schwindel ist und gefälscht wurde und im Rahmen geheimer Absprachen produziert wurde, dann würde sie für jeden erkennbar mit sich selbst übereinstimmen. Ist es nicht so? Ich meine, wenn ihr ein Buch schreiben wolltet, das glaubwürdig ist, dann würdet ihr dafür sorgen, dass alles zusammenpasst, oder? Ja, wie würdest du machen? Und die Tatsache, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt, ist für mich ein guter Hinweis darauf, dass es beim Schreiben der Bibel keine geheimen Absprachen gab. Ein zweiter und weiterer Grund für Schwierigkeiten liegt darin, dass es uns zeigt, was zu tun. Hey, natürlich, du sagst es, genau zu studieren. Ich sage, wir müssen studieren. Und ich glaube, es gibt Schwierigkeiten in der Bibel, weil wir so viele Lücken schließen müssen. Leute, es gibt Hürden. Das merkt ihr alle, die es zu überwinden gilt. Wir finden Dinge zum Beispiel schwierig, weil wir die Kultur nicht verstehen. Wir verstehen die Kultur nicht, in der das gesagt wurde. Eine weitere Sache, die wir nicht verstehen, ist die Geografie. Wir verstehen die Geschichte der Zeit damals nicht und wir haben ein schreckliches Sprachproblem. Wir versuchen herauszufinden, was die Hebräer meinten, als sie gewisse hebräische Worte vor tausenden von Jahren benutzten. Seht ihr, es gibt Schwierigkeiten aufgrund all dieser großen Lücken, mit denen wir konfrontiert sind. Noch eine Sache. Schwierigkeiten sind immer das Produkt von Kürze und Zusammenfassung. Wenn ein ganzes historisches Ereignis auf 5 Verse reduziert wird, dann wird viel ausgelassen, stimmt's? Und wenn in einer Zusammenfassung oder kurzen Darstellung etwas ausgelassen wird, ist es schwierig. Ich glaube deshalb, dass Gott diese Schwierigkeiten zugelassen hat, um geheime Absprachen zu widerlegen, um uns dazu zu zwingen, zu studieren und weil es einfach Schwierigkeiten gibt, diese Lücken zu füllen, die existieren, weil sie das Produkt von kurzen Darstellungen und einfach Zusammenfassung sind. Noch eine Sache. Wir können froh sein, dass es einige völlig unüberwindbare Probleme gibt, die sich in keiner Weise überwinden lassen. Wir werden in Schranken gewiesen, weil Gottes Wege höher sind als die Wege des Menschen. Und das zeugt von einem göttlichen Autor. In 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 16 spricht Petrus über die Briefe von Paulus, dass in ihnen manches schwer zu verstehen ist. Die Bibel ist in sich schlüssig, aber ist nicht immer leicht. Petrus sagt, ihr kennt doch diesen Paulus, er ist wirklich schwer zu verstehen und einige verdrehen diese Dinge zu ihrem eigenen was? Verderben. Es gibt gekürzte Geschichten, es gibt Lücken in Bezug auf Kultur, Sprache, Geografie, Geschichte und Sitten und es ist schwierig. Aber das sind keine Fehler. Es ist lediglich schwierig. Und ich möchte euch einige Dinge nennen, die sie behaupten und werden versuchen, das zu verteidigen. Erstens fragen sie, woher bekam Kain seine Frau? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Er heiratete seine Schwester, Nichte oder so jemanden. Und die fragt jetzt, aber das ist nicht mehr richtig. Nun, die Definition von richtig und falsch kam erst später in Bezug auf heiraten, wie man heiraten konnte. Ich meine, wenn alle nur aus einer Familie kommen, dann muss irgendjemand jemanden aus der Familie heiraten, stimmt's? Und ihr wisst, dass es in 1. Mose, Kapitel 5, die Verse 3 und 4 steht, dass Adam 930 Jahre lebte und viele Söhne und Töchter zeugte. Und diese Söhne und Töchter haben im Verlauf von 930 Jahren viele andere Söhne und Töchter gezeugt. Kain hätte seine Gattin von vielen tausenden Frauen aussuchen können. Aber hier ist noch ein Punkt, den sie vorbringen. Josua 10, die Schlacht von Gibeon. Erinnert ihr euch? Hier kritisieren sie die Schrift als unwissenschaftlich. Der Herr gewann die Schlacht, heißt es in Vers 10, aber in Vers 12 lesen wir, da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter von den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels, Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hätte. Ist dies nicht geschrieben im Buch Jascha? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach. Seht ihr, Kritiker sagen jetzt, ha, ist das nicht witzig? Sie dachten, die Sonne dreht sich um die Erde. Seht ihr, das sind falsche wissenschaftliche Informationen. Sie dachten, die Sonne dreht sich um die Erde. Sonne, stehe still. Technisch gesehen hätte er sagen müssen, Erde, höre auf, dich zu drehen. Wenn er ein Wissenschaftler war. Ihr Lieben, ihr braucht nur zu verstehen, dass die Bibel aus menschlicher Sicht geschrieben wurde. Sie wurde nicht in der Sprache der Wissenschaft geschrieben, sondern in menschlicher Sprache. Ich meine, steht ihr morgens auf, zieht die Vorhänge auf und schaut hinaus und sagt, oh, was für eine wunderschöne Erdumdrehung. Nein, das ist ein wunderschöner Sonnenaufgang. Ihr sagt aber, das ist nicht sehr wissenschaftlich. Natürlich nicht. Ihr betrachtet das vom menschlichen Standpunkt aus. Und am Abend, wenn ihr gen Westen schaut und über der Erdoberfläche eine rote Schicht seht, sagt ihr auch nicht, oh, was für eine wunderschöne Erdumdrehung. Nein, es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Wir reden ja auch nicht von den vier Ecken der Welt oder glauben nicht, dass sie quadratisch ist. Wir reden von der Tatsache, dass der Nordpol oben ist und Australien irgendwo da unten. Wenn die Bibel in wissenschaftliche Bereiche eintaucht, spricht sie aus der Perspektive von Menschen. Sie ist nicht als Textbuch für Naturwissenschaft gedacht. Für Josua war es damals genauso präzise, das zu sagen, was er sagte, wie es für euch präzise wäre, zu sagen, das ist ein wunderschöner Sonnenaufgang. Denn in seinen Augen war das genau das, was geschah. Nun, die Sonne blieb genau da, wo sie war. Und das ist die einfachste Beschreibung dafür. Und das tun wir heute noch immer so. Und ich will euch noch ein paar weitere Illustrationen geben, auch wenn Daniel der Höhle des Löwen entkam, entkam er doch nicht den Kritikern. Die Kritiker haben es mit Daniel nie so genau genommen und sie sahen das gesamte Buch als eine Fälschung. Und das taten sie lange Zeit. Ich meine, einige tun es immer noch. Aber sie taten das lange Zeit, bis jemand die elefantinischen Papyri entdeckte, eine spezifische archäologische Entdeckung auf der Nilinsel, die Daniel als historische Person bezeugt. Und das ließ viele Kritiker verstummen. In 2. Könige 18, da findet ihr etwas anderes, was man lange, sehr lange kritisierte. 2. Könige 18, Vers 14, ja, sehen wir den großen König von Assyrien, Sanherib, und den König von Israel, Hiskia. Und es gab einen großen Krieg zugunsten von Sanherib. Vers 14, da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich versündigt, ziehe ab von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien, Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Taler Gold auf. Sanherib befahl Hiskia, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold zu zahlen. Nun, Archäologen fanden bei Grabung äußerst interessante Informationen über diese Schlacht. Sie fanden die Aufzeichnung über die Transaktion zwischen Sanherib und Hiskia. Das Interessante daran war, dass es der offizielle Bericht von Sanherib selbst war, den sie fanden. Und als die Archäologen den fanden, stand im Bericht von Sanherib 800 Talente Silber und 30 Talente Gold. Ups, es gab also eine Diskrepanz. Und deshalb sagten die Kritiker, seht ihr, die Bibel hat hier wieder einen Fehler. Und sie dachten natürlich nicht im Traum daran, dass Sanherib einen Fehler gemacht haben könnte, dass sie ja die Originalaufzeichnung von ihm hatten. Nun wollt ihr die Lösung hören? Die Archäologen setzten ihre Ausgrabungen dort fort und je mehr sie das taten, umso mehr fanden sie über das Leben des Assyrer heraus, allgemein über die Assyrer. Schließlich entdeckten sie, dass der Berechnungsmaßstab für Gold in Judäa und Assyrien identisch war. 30 Talente assyrisches Gold entsprach 30 Talenten Gold in Judäa. Aber der Maßstab zur Berechnung von Silber, so fanden sie heraus, war ein anderer. Sie fanden heraus, dass 800 assyrische Talente 300 jüdische Talente ausmachten. Die Schrift reflektierte also wieder einmal genau die Wahrheit. Und so, ihr Lieben, geschieht es immer wieder. Das sind keine Fehler. Wir brauchen einfach weitere Informationen und Einblicke. Dann machen diese Dinge Sinn. Und wie steht es mit der Theologie? Nun, es wird immer wieder behauptet, dass Paulus und Jakobus nicht übereinstimmen. Schaut euch nur Römer 4 an. In Römer 4 spricht Paulus über Abraham. Sie sagen, die Bibel macht nicht nur numerische und wissenschaftliche Fehler und so weiter und so fort. Nein, sie sagen, sie macht theologisch Fehler. In Römer 4, 1 heißt es, was sollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Mit anderen Worten, welche besonderen Werke waren ihm von Nutzen? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Vers 4 sagt er, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerichtet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Hier steht also, dass Abraham nicht aufgrund von Werken errettet wurde, sondern aufgrund von Glauben. Nun, jetzt geht einmal zu Jakobus 2, Vers 21. Und dort steht, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Kritiker behaupten, das sei ein unlösbarer Widerspruch. In Römer 4 wurde er gerechtfertigt durch Gnade und Glauben und in Jakobus durch Werke. Leute, wenn ihr den Text aber mal studiert, dann werdet ihr feststellen, dass Paulus sich auf 1. Mose 15 bezieht, während Jakobus Aussage auf 1. Mose 22 zurückgeht. Paulus bezieht sich auf die Zeit, als Abraham tatsächlich erlöst wurde, als er als gerecht bezeichnet wurde, 1. Mose 15, als er an Gott glaubte. Jakobus bezieht sich auf die Zeit, als Abraham Isaak als ein sichtbares Zeichen der Realität seines Glaubens als Opfer darbot. Paulus sagt, ihr werdet durch Glauben errettet. Jakobus sagt, der wahre Glaube wird sichtbar in dem, was ihr tut. Da gibt es keine Diskrepanz, keinen Widerspruch. Das eine ist eine natürliche Begleiterscheinung des anderen. Ja, Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt, aber sein Glaube bestätigte seine Errettung in Kapitel 22, als er zeigt, wie er wirklich an Gott glaubte. Und das ist alles, was Jakobus hier sagt. Er sagt, natürlich seid ihr aus Glauben errettet. Aber ich sage euch etwas, wenn euer Leben euren Glauben nicht offenbart, dann gibt es da keinen Glauben. Und das ist überhaupt kein Widerspruch. Seht ihr, mit sorgfältigem Studium und mit Gelehrsamkeit, mit den Ergebnissen der Archäologie, schmelzen diese Schwierigkeiten dahin und die Bibel hält allen Angriffen stand. Das ist Verteidigung. Die Bibel kann sich selbst verteidigen. Kann die Bibel auch ihre eigene Autorität positiv bezeugen? Man kann sie sich nicht nur verteidigen, sondern auch in die Offensive gehen. Nun, sie hat eine sehr gute Defensive. Wie sieht es mit ihrer Offensive aus? Ich möchte nur kurz ein paar Gedanken mit euch teilen. Die Zeit läuft schon wieder davon. Die Bibel ist aufgrund ihrer Einzigartigkeit glaubwürdig. Und es gibt kein anderes Buch dieser Art. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, wenn ihr nicht glaubt, dass Gott sie geschrieben hat, dann habt ihr ein Problem. Wer hat sie dann geschrieben? Professor Monier Williams, der zweite Professor für Sanskrit, verbrachte 42 Jahre damit, Bücher des Orients zu studieren und sagte folgendes, Zitat, wenn ihr wollt, könnt ihr sie alle auf der linken Seite eures Schreibtisches auf einen Haufen packen, aber legt eure eigene heilige Bibel auf die rechte Seite, ganz für sich alleine und mit einer breiten Lücke dazwischen. Denn es gibt eine Kluft zwischen der Bibel und den sogenannten heiligen Büchern des Orients, die beide unüberbrückbar, hoffnungslos und für immer voneinander trennt. Zitat Ende. Nachdem er Bücher des Orients 42 Jahre lang studiert hatte, sagte er, sie gehören nicht an denselben Platz wie die Bibel. Wenn ihr beispielsweise den Schriften der Hindus, die Veden nehmt oder den Koran der Muslimen oder wenn ihr euch der griechischen Philosophie oder römischen Mythologie zuwendet, dann findet ihr dort unglaublichen Unsinn. Wenn Kritiker Fehler und Unglaubliches finden wollen, dann sollen sie sich diesen Quellen zuwenden, nicht aber der Heiligen Schrift. Selbst die größten Genies der klassischen Philosophie wie Aristoteles, Plato, Plinius, Plutarch, Lukrenz und andere schrieben Absurditäten, die die Inspiration der Bibel für immer und vollkommen und unglaubwürdig machen würden, wenn das dort stünde. Aber nichts davon steht in der Bibel, nichts. Der schottische Theologe James Orr sagte über die Schriften der Muslime, Zoroastrier und Buddhisten, Zitat, es ist einfach Tatsache, dass es in den anderen heiligen Büchern der Welt nichts gibt, das wirklich als Geschichte bezeichnet werden kann. Sie sind, wie jeder Student dieser Bücher weiß, überwiegend Mischungen von heterogenem Material, das locker zusammengruppiert wird, ohne Ordnung, Kontinuität oder Einheit irgendeiner Art. Zitat Ende. Die Bibel, ihr Lieben, ist einzigartig. Sie wurde von mehr Menschen gelesen und in mehr Sprachen übersetzt und veröffentlicht, studiert, kritisiert als jedes andere Buch. Laut dem Weltverband der Bibelgesellschaften wurde sie bisher in 2527 Sprachen übersetzt. Und damit ist sie das häufigste übersetzte Einzelwerk aller Zeiten. Gott will, dass sie verbreitet wird und sie wird verbreitet. Das erste große Buch, das je veröffentlicht wurde, war die Bibel. Wisst ihr das? Auf der Druckerpresse von Gutenberg. Die London Bible Society berichtet, dass bis zum Jahr 1932 schon 1,5 Milliarden Bibeln gedruckt wurden. Und niemand weiß, wie viele Milliarden es heute sind. Sie ist das einzige Buch, das einen Bericht über besondere Schöpfung enthält. Sie ist das einzige Buch, das eine kontinuierliche historische Aufzeichnung vom ersten Menschen bis zur Gegenwart und Zukunft enthält. Sie ist das einzige Buch der Geschichte des Altertums, das der Geschichte einen Sinn und Zweck gibt. Sie ist bei weitem die reinste religiöse Literatur mit den höchsten moralischen Maßstäben. Sie ist das einzige Buch der Antike, das detaillierte Prophezeiungen von Ereignissen enthält, die genauso eingetreten sind. Und sie ist das einzige Buch, das Menschen nachweislich der Sünde überführt und sie zur Errettung geführt hat. Es gibt kein Buch auf der Welt, das wie die Bibel ist. Sie ist einzigartig. Zweitens. Die Bibel zeigt ihre Glaubwürdigkeit aufgrund ihrer Einheitlichkeit. 66 Bücher über 40 menschliche Autoren, fast 1600 Jahre, beginnend mit Moses, der das erste Buch in der Bibel schrieb, bis zu Johannes, der das letzte schrieb. Durch all diese Bücher und Jahre hindurch zieht sich Einheit. Ein Mann in Syrien, einer in Arabien, ein weiterer in Italien und Griechenland. Sie schrieben in der Wüste von Sinai, in der Wüste von Judäa, der Höhle von Adulam, dem Gefängnis in Rom, der kargen Insel Patmos, den Palästen von Zion und Susan, den Flüssen von Babylon und so weiter. In drei Sprachen, mit verschiedenen Lebensweisen, verschiedenen Berufen, Orten, Ereignissen, Poesie, Geschichte, Weisheitsliteratur, Prophetie, Gleichnisse und Allegorien. Und so geht es immer weiter. Und jedes Teil davon ist ein harmonisches Ganzes. Ein Mastermind kontrolliert alles. Die Schrift ist weder chaotisch noch zerstreut. Sie ist ein fantastisches Buch über die Errettung. Mit Blick auf die Errettung ist sie wie folgt aufgebaut. Im Alten Testament wird die Errettung vorbereitet, in den Evangelium wird die Errettung herbeigeführt, in der Apostelgeschichte wird die Errettung gepredigt, in den Episteln wird die Errettung erklärt und in der Offenbarung wird die Errettung erfüllt. Perfekte historische Kontinuität von einem Punkt zu einem anderen und kommt dort an. Eines der schönsten Tribute an die Bibel stammt von Billy Sunday. Er sagte Folgendes, und ich möchte euch das vorlesen, weil es so schön ist. Er sagt, vor 29 Jahren betrat ich den Säulengang von 1. Mose mit dem Heiligen Geist als mein Führer. Ich lief entlang der Flure des Alten Testaments, in der Kunstgalerie, wo Bilder von Noah und Abraham und Josef und Isaac und Jakob und Daniel an der Wand hingen. Ich betrat das Musikzimmer der Psalmen, wo der Geist über die Tastatur der Natur streicht, bis es scheint, dass jedes Rohrblatt und jede Pfeife in Gottes großer Orgel auf die Harfe von David, dem wunderbaren Sänger Israels, antwortet. Ich betrat die Kammer des Predigers, wo die Stimme des Predigers zu hören ist, und den Wintergarten von Strauchheibisch und Maiglöckchen, wo süße Düfte Gerüche mein Leben füllten. Ich betrat das Büro der Sprüche und ging weiter in das Observatorium der Propheten, wo ich Teleskope verschiedener Größe sah, die auf Ereignisse in weiter Ferne ausgerichtet waren und sich überwiegend auf den hellen Morgenstern konzentrierten, der über dem Mondschein erleuchtete Hügel von Judäa für unser Heil und unsere Erlösung aufsteigen sollte. Ich betrat die Audienzhalle des Königs der Könige und erhaschte einen Blick einer Vision, die von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes geschrieben worden war. Dann ging es weiter in den Schreibraum mit Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes und Judas, die ihre Episteln schrieben. Ich betrat den Thronsaal der Offenbarung, wo die glitzernde Gipfel, auf denen der König auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, in die Höhe ragten. Und ich rief aus, laut rühmet Jesu Herrlichkeit, ihn preist die Engelwelt, die Krone bringt das Purpurkleid und krönt ihn Herrscher der Welt. Zitat Ende. Die Bibel ist einzigartig und einheitlich. Und nicht zuletzt zeigt sich die Glaubwürdigkeit der Bibel auch durch ihre Unzerstörbarkeit. Seht ihr, die Bibel ist Gottes Wort. Und weil sie Gottes Wort ist, hat sie Anteil an Gottes Wesen. Und Gott ist ewig und deshalb ist die Bibel ewig. Im Psalm 119, Vers 89 heißt es, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Ist im Laufe der Geschichte, hat Satan die Bibel wiederholt angegriffen. Sie wurde durch ganze Lügensysteme und Philosophien bombardiert. Der römische Kaiser Diokletian unternahm die größten konzentrierten Bemühungen in der Geschichte, um die Bibel zu bekämpfen. Nun, er versuchte, Christen zu vernichten und tötete viele. Aber er griff auch die Schrift an. Und im Jahr 303 nach Christus setzte er die gesamte militärische und politische Macht Roms gegen die Bibel ein. Bibeln mussten verbrannt werden. Und natürlich taten Christen das nicht, also verlangte die Regierung des Kaisers, dass die Schriften herausgegeben wurden und jeder, der das nicht tat, sollte hingerichtet werden. Auch das funktionierte nicht. Wisst ihr, was geschah? 22 Jahre später, Diokletian war bereits tot, trat das erste Kirchenkonzil von Nicäa zusammen und setzte die Bibel als den einzigen unfehlbaren Richter der Wahrheit in der Welt ein. 22 Jahre, nachdem Diokletian das unternahm. Die Pseudowissenschaft hat versucht, die Bibel lächerlich zu machen und sie ihrer Existenzgrundlage zu berauben. Meine wirre Köpfe dieser Welt gaben alles, um die Bibel in Verruf zu bringen. Voltaire, Feuerbach, Thomas Paine, um nochmal auf Diokletian zurückzukommen, 25 Jahre nach seinem Tod, beauftragte Kaiser Konstantin Eusebius 50 Kopien der Bibel auf Kosten der römischen Regierung anzufertigen. Horace Lorenzo Hastings sagte, Zitat, Ungläubige mit all ihren Angriffen haben ungefähr so große Auswirkungen auf dieses Buch wie ein kleines Hämmerlein auf die Pyramiden von Ägypten. Zitat Ende. Als der französische König die Verfolgung der Christen in seinem Reich vorschlug, so Hastings, sagte ein alter Staatsmann zu ihm, Sir, die Gemeinde Gottes ist ein Amboss, der schon viele Hämmer verschlissen hat. Zitat Ende. Die Hämmer der Ungläubigen picken schon lange auf dieses Buch ein. Aber die Hämmer sind abgenutzt und der Amboss hält weiterhin statt. Man lobt den Herrn für sein Wort. Es ist vereint, einzigartig, unzerstörbar. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes hat für immer Bestand.